Herr Paulitz, der Medienhype um das Desaster in Fukushima hat deutlich nachgelassen. Also alles halbwegs im Griff?
Ja, die Katastrophe nimmt sozusagen ihren Gang und ein Großteil der deutschen Medien steigt langsam aus. Es ist ein Stück weit natürlich nachvollziehbar, dass man nach 2 Wochen Berichterstattung über so eine Tragödie das irgendwo in der Berichterstattung relativiert. Auf der anderen Seite sind derartige Geschehnisse am Laufen in Japan, dass es dringend erforderlich ist, darüber auch zu berichten. Denn mittlerweile hat die Katastrophe, das zeigt sich ganz deutlich, die Ausmaße von Tschernobyl erreicht, wenn nicht übertroffen. Es gibt Berechnungen aus Österreich von amtlichen meteorologischen Stellen, wonach die Jod- und Cäsiumbelastung rückgerechnet bereits die von Tschernobyl vor einigen Tagen erreicht hat. Und erhebliche Mengen an Radioaktivität treten aus, befinden sich mittlerweile im Grundwasser, im Meereswasser, in der Luft, in Nahrungsmitteln etc. Es ist ein Wahnsinn, der sich da abspielt.
Also haben wir es in Japan schon mit einem Super-GAU zu tun?
Daran kann überhaupt kein Zweifel mehr bestehen. Es handelt sich um massive Freisetzungen von Radioaktivität. Wahrscheinlich aus mehreren Blöcken, so wie es aussieht, vermutlich mindestens aus 3 Blöcken. Und darüber hinaus aus Brennelementlagerbecken.
Heißt das auch, dass sich diese radioaktive Masse schon durch den Reaktorgrund durchgefressen hat?
Das kann nicht eindeutig gesagt werden. Die Möglichkeit besteht absolut, dass sich der Reaktorkern ins Grundwasser durchfrisst. Ob dies bereits geschehen ist, kann man aus der Ferne aufgrund der vorliegenden Informationen nicht sagen. Auch vor Ort mag das noch unklar sein.
Was ist mit Plutonium? Reaktor 3 ist ja plutoniumhaltig. In welchem Ausmaß ist bisher Plutonium in die Umwelt gelangt?
Die Problematik besteht im Block 3 verschärft aufgrund des Einsatzes von MOX-Brennelementen, also plutoniumhaltigen Brennelementen. Grundsätzlich aber in allen Blöcken, weil ja durch den Kernspaltungsprozess und die Prozesse, die dort ablaufen, also die Umwandlung von nicht spaltbarem Uran-238 zu Plutonium, entsteht Plutonium eben in allen Blöcken und mit der Freisetzung ist zumindest damit zu rechnen, dass Plutonium freigesetzt wird. Bisher, die Messergebnisse, die veröffentlicht werden, sind so spärlich, dass man zur Quantität nichts sagen kann, aber man muss befürchten, dass bereits erhebliche Mengen ausgetreten sein könnten.
Welche gesundheitlichen Folgen wird nach dem, was wir bisher wissen, die Reaktorkatastrophe in Fukushima haben?
Das lässt sich natürlich aufgrund dieser dürren Informationslage nicht quantifizieren. Klar ist nur, es tritt Cäsium aus. Cäsium-137 kann zu Lungenkrebs und Enddarmenkrebs beispielsweise führen. Es tritt Jod-131 aus, was zu Schilddrüsenkrebs führen kann. Wir rechnen mit einem breiten Cocktail an Substanzen aufgrund auch der Brände. Es ist ja vielfach Rauch aufgestiegen, auch schwarzer Rauch. Man muss damit rechnen, dass aufgrund dessen möglicherweise auch Substanzen wie Strontium-90 oder Plutonium ausgetreten sind. Plutonium führt bei geringsten Konzentrationen, kann zu Lungenkrebs führen, Strontium-90 zu Knochenkrebs und Leukämie. Ein Wahnsinn, was sich dort abspielt.
Sogar die Internationale Atomenergieorganisation IAEO fordert mittlerweile eine Evakuierung der Bevölkerung im 40 Kilometer Radius um das Atomkraftwerk Fukushima. Die japanische Regierung lehnt das ab. Was meint der IPPNW dazu?
Evakuierungen sind grundsätzlich beim Super-GAU die vordringliche Maßnahme schlechthin. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Es ist unverständlich, warum mit Evakuierungen, die natürlich einen erheblichen logistischen Aufwand bedeuten und praktisch in dem erforderlichen Maße auch kaum durchführbar sind, aber warum hier nicht mehr getan wird, ist von außen betrachtet unverständlich. Die Problematik besteht natürlich darin, dass niemand vernünftige Messwerte hat. Das ist alles das übliche Spiel mit der Atomenergie. Das ist in Deutschland im Grunde nicht anders, dass man verheimlicht und vertuscht. Und insofern kann aus der Ferne aufgrund dieser dürren Informationslage niemand vernünftige Empfehlungen abgeben. Abgesehen davon, dass es natürlich die Verantwortlichen vor Ort zu entscheiden haben, was zu tun ist. Es ist immer ein bisschen anmaßend, auch aus der Ferne den Schlaumeier zu spielen. Nur, grundsätzlich sind Evakuierungen die ganz wesentliche Maßnahme, um die Bevölkerung zu schützen vor den Strahlenfolgen. Und hier gewinnt man zumindest den Eindruck, dass erheblich mehr getan werden müsste, dass die Menschen dort evakuiert werden müssten, ganz dringend.
Was denken Sie, Herr Paulitz, wenn Sie von vielen Politikern und Medienleuten hören, also das mit Fukushima? Das habe man aber nun wirklich nicht ahnen können, dass so etwas passieren kann.
Das ist eine Mischung aus langjähriger Ignoranz vorliegender Fakten über bestehende Gefährdungen. Wir klagen beispielsweise seit Jahren auf Stilllegung von Biblis B in Deutschland wegen der dort bestehenden Erdbebengefährdung. Dafür hat sich nur niemand interessiert. Es ist eines der wesentlichen Klagepunkte, die wir seit Jahren vorbringen. Nur redet alle Welt seit Jahren über Flugzeugabstürze, aber niemand redet über die Erdbebengefahr, die in Deutschland faktisch besteht, bereits bei mittelschweren Erdbeben, wie sie etwa im Rheingraben oder im Neckargebiet sich ereignen können. Die deutschen Atomkraftwerke sind dafür katastrophal schlecht ausgelegt. Dazu kommt natürlich in der Politik, dass einfach der Einfluss der Atomindustrie wahnsinnig erheblich ist und man hat einfach kapituliert vor diesen Konzernen. Sie sind ja auch in der Lage dazu, Politikern interessante Jobangebote im Nachhinein anzubieten. Da dürfte sich hinter den Kulissen sehr vieles abspielen, sodass man nicht umhin kommt, einfach festzustellen, dass erhebliche Teile der Politik faktisch korrumpiert sind und auch deswegen die längst erforderliche Abschaltung von Atomkraftwerken nicht erfolgte.
Ja, Sie sagen es. Wir haben also immer vorgebetet bekommen, deutsche Atomkraftwerke seien sicher. Nichtsdestotrotz will die Bundesregierung jetzt einen sogenannten Stresstest für alle 17 deutschen Atomkraftwerke durchführen. Was hält der IPPNW davon?
Auf der einen Seite liegen seit vielen Jahren Fakten über erhebliche Sicherheitsdefizite in Atomkraftwerken vor. Die Fachleute wissen, wo die Defizite liegen. Zum Teil wurden allerdings auch selbst in Aufsichtsbehörden diese Sicherheitsdefizite nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig ernst genommen. Es muss immer erst was passieren, dass man sich etwas mehr drum kümmert. Dieses sogenannten Stresstest jetzt, da ist es sehr schwer zu ermessen. Das ist natürlich eine Mischung daraus, dass auf der Fachebene Leute wahrscheinlich tatsächlich jetzt ernsthaft versuchen werden und wollen, die Anlagen nochmal anders auf den Prüfstand zu stellen. Auf der anderen Seite handelt es sich faktisch auch natürlich um einen Machtpoker zwischen den verschiedenen Kräften, die zweifelsohne Einfluss haben werden auf die Durchführung, auf die Art des Stresstests, der sogenannten Stresstests und auf die Interpretation der Bewertung der vorliegenden Fakten. Das ist letztendlich ein Poker zwischen den atomenergiefreundlichen Kräften und den atomkritischen Kräften, auch in der Bundesregierung und in den Verwaltungen, als auch ein Kräftemessen zwischen Politik und Atomindustrie, die nach wie vor darauf bestehen, einzig und allein wegen ihres Profits darauf bestehen, möglichst viele Atomkraftwerke weiter betreiben zu können. Um nichts anderes geht es letztendlich.
In der Nähe von Atomanlagen ist ja eine erhöhte Zahl von Krebsfällen festgestellt worden und eine geringere Anzahl von Mädchengeburten als im Durchschnitt. An den Atomanlagen könne dies aber nicht liegen, erklären uns die Bundesregierung, die AKW-Betreiber und ihre Experten. Dafür sei die Strahlung viel zu niedrig. Was ist dazu aus medizinischer Sicht zu sagen?
Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass jegliche Partikel, die inkorporiert werden, also vom Körper, vom Organismus, vom Menschen aufgenommen werden und im Gewebe eingelagert werden, beispielsweise zu Krebs führen können. Das ist einfach schlichtweg eine Tatsache. Niemand kann das vernünftig quantifizieren. Nur diese sogenannte Kinderkrebsstudie hat eindeutig gezeigt, dass mit zunehmender Nähe zu Atomkraftwerken die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass Kleinkinder an Krebs erkranken. Und an Leukämie, also es gibt eindeutig eine Entfernungskorrelation, was einfach dafür spricht, dass es diese Problematik, besteht und dass der Zusammenhang zu den Atomanlagen vorhanden ist.
Hat eigentlich irgendein Land auf unserem Planeten, das Atomenergie nutzt, eine gute Idee, wie mit dem angefallenen radioaktiven Müll zu verfahren ist?
Weltweit keinerlei vernünftige Konzepte für ein atomares Endlager. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltbelange hat klar festgestellt, dass nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Langzeitsicherheit nicht zu gewährleisten ist. Das ist eine Bankrotterklärung nach 5 Jahrzehnten Atomenergienutzung, dass die Industrie nicht weiß, wohin mit ihren Hinterlassenschaften. Es ist schlichtweg verantwortungslos, was da läuft. Es ist kriminell, man kann es nicht anders sagen, Anlagen zu betreiben, wo man nicht weiß, wo der Müll hinterher bleiben kann.
Letzten Samstag sah Deutschland ja die größte Anti-Atomkraft-Demo seiner Geschichte. Wir vom Trotzfunk waren in Köln, sahen dort lauter grüne Fahnen. Und auf der Demo wurde lautstark Lügenpack gegen die schwarz-gelbe Bundesregierung skandiert. Wie begeistert war der IPPNW denn von dem sogenannten rot-grünen Atomkompromiss mit den Energiekonzernen?
Vor Jahren diesen rot-grünen Kompromiss, das Einknicken der Politik vor der Atomindustrie sehr heftig kritisiert. Daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert und mit der Möglichkeit der Strommengenübertragung, was man damals vereinbart hat, hat man regelrecht die Möglichkeit geschaffen, in den letzten Jahren dieses Pokerspiel zwischen Politik und Industrie zu betreiben, dass man die Anlagen systematisch ständig länger am Netz lassen konnte, obwohl die Abschaltung die eigentlich vorgesehene längst fällig gewesen ist. Es gab Verschlechterungen beim Strahlenschutz damals und es gab die Zusicherung an die Atomindustrie seitens der Bundesregierung, dass man die Sicherheitsphilosophie nicht ändern wird, also dass man die Sicherheitsstandards nicht gravierend hochsetzen wird. Es gab dann im gemäßigten Maße eine Überarbeitung des kerntechnischen Regelwerks, also auf der Fachebene haben sich Teilkräfte durchaus bemüht, gewisse geringfügige Verbesserungen durchzusetzen. Nur das, was jetzt beispielsweise aus dem Bundesumweltministerium kommt an Anforderungen, was jetzt diskutiert wird, was wir an Mängeln beispielsweise zur Anlage Biblis-B vorgetragen haben, dass man sich mit diesen Sicherheitsdefiziten mal grundlegend auseinandersetzt, dass man feststellt, dass Redundanzen zu knapp sind, dass Kühlwassermengen zu knapp sind, dass Abschaltsysteme regelrecht fehlen und so weiter und so fort, Automatisierungen fehlen, dass es zu viele Schweißnähte gibt, dass das Material veraltet ist, etc. pp. All diese Dinge, die weiß man seit Jahren und man hätte sich seit Jahren drum kümmern müssen. Man muss diese Anlagen abschalten, es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Es gilt der alte Grundsatz, eine Industrieanlage, die in die Jahre gekommen ist, ist einfach stillzulegen. Es ist auch ein Theater, was sich hier abspielt seit Jahrzehnten in dieser Republik.
Wann kann Deutschland aus Sicht des IPPNW endgültig raus aus der Atomenergie?
Man muss schlichtweg feststellen, Atomstrom ist überflüssig. Es gibt derartige Überkapazitäten im deutschen Kraftwerksmarkt, dass bereits jetzt ja die Problematik besteht, dass die Stromnetze sozusagen sinnbildlich verstopft sind und überfüllt sind. Es drängen derartige Mengen an Strom ins Stromnetz aus erneuerbaren Quellen. Also wir können auf diesen Atomstrom verzichten und wir können in kürzer Zeit mithilfe des dezentralen Ausbaus der erneuerbaren Energien dann auch die konventionellen Kraftwerke Schritt für Schritt ersetzen. Das kann ein sehr kurzfristiger Prozess sein, wenn der entsprechende Wille da ist. Denn wir haben ja bereits die Situation, dass die Bundesregierung den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien systematisch kappt. Sie will ein verlangsamtes Wachstum. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der sich ja abspielt, dass man den Ausbau der Photovoltaik, also der Solarstromerzeugung, in Bürgerhand stoppen will. Und auch jetzt, statt die richtigen Konsequenzen zu ziehen und diesen dezentralen Ausbau, der in der Realität ja funktioniert, zu beschleunigen, setzt die Bundesregierung wieder und im Wesentlichen die gesamte Politik wieder auf Offshore-Windparks in der Hand der Großkonzerne, in der Hand der Atomindustrie, um denen wieder die Profite zuzuschanzen. Und man setzt auf den Bau großer Stromautobahnen, also Verbundstromtrassen, um das Machtkartell der großen Konzerne abzusichern. Um nichts anderes geht es in dieser Politik. Es geht nicht um den Wandel hin, dass man die großen Chancen nutzt, auch ökonomische Chancen für die Kommunen und für die Bevölkerung, die Energieerzeugung in die eigene Hand zu nehmen. Es gibt derart viele Investoren bundesweit, die diesen Prozess vorantreiben und weiter vorantreiben wollen. Sie werden regelrecht ausblockiert. Es ist von Grund auf eine falsche Energiepolitik, die nach wie vor, auch nach Fukushima, auf diesen Zentralismus setzt, der nur den Konzernen dient, zum einen, und B, faktisch, was den Zeitfaktor angeht, schlichtweg nicht funktioniert.
Wird das eventuell die große Auseinandersetzung des postnuklearen Zeitalters, die Leute, die um eine dezentrale, demokratische Stromerzeugung kämpfen, auf der einen Seite gegen die Big Four, die weiterhin mit Offshore-Anlagen, Desertec und so weiter eine zentralisierte Stromproduktion haben wollen, um ihr Oligopol zu behalten, wird das die Auseinandersetzung der Zukunft sein?
Wird in der Tat die Auseinandersetzung der Zukunft sein. Entscheidung, die Richtungsentscheidung zwischen dem dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien auf der einen Seite, des Ausbaus dezentraler Stromspeicher, um die Grundlastfähigkeit der Erneuerbaren weiter zu erhöhen und den Durchbruch in kurzer Zeit zu schaffen. Auf der anderen Seite der Weg der Konzerne in zentralistische Systeme wie Desertec, Offshore-Windenergie, große Stromautobahnen kreuz und quer durch Europa. Das ist die eigentliche und zentrale Auseinandersetzung in der Energiepolitik. Und hier muss sich die Politik, hier müssen sich auch die Bürger entscheiden und die Kommunalpolitiker müssen sich entscheiden, die Landespolitiker, dass sie die Energieversorgung mit ihren enormen wirtschaftlichen Potenzialen, mit diesen enormen Einnahmequellen für Kommunen, für die Länder in die eigene Hand nehmen und den Konzernen endlich klar die Stirn zeigen. Und es ist erfreulich, was hier bundesweit und auch europaweit und weltweit längst im Gange ist.
Die Energiefrage ist ja auch noch in anderer Hinsicht eine soziale Frage. Der Fraktionsführer der Grünen, Jürgen Trittin, meinte in der Bundestagsdebatte, ja, man müsse den Leuten schon sagen, dass der Umstieg auf die Erneuerbaren nicht umsonst zu haben sei, dass der Strom teurer werde. Nun stehen aber nicht wenige Menschen auch in unserem Land finanziell so mit dem Rücken zur Wand, dass sie jetzt schon die Energiepreise kaum mehr bezahlen können oder auch nicht mehr bezahlen können. Vielen ist der Strom ja abgeschaltet worden. Sind die Erneuerbaren demnächst also schuld, dass sich diese Situation verschlimmert?
Überhaupt nicht. Das gehört zu den großen Lügengeschichten dieser Republik dazu, dass man behauptet, aufgrund der erneuerbaren Energien würden die Strompreise steigen. Fakt ist, dass bei sinkenden Kosten für die Großkonzerne in den letzten 20 Jahren die Strompreise völlig willkürlich beständig in die Höhe getrieben wurden, völlig losgelöst von den Kosten, also zu dem alleinigen Zweck, um die Rendite immer weiter in die Höhe zu treiben. Im Jahr 2006 hat die E.ON Kernkraft GmbH eine Eigenkapitalrendite von 280% realisiert. Das ist eine derart gewaltige Rendite, das ist schlichtweg skandalös. Das ist völlig losgelöst von den realen Kosten der Konzerne. Und wenn Herr Trittin jetzt meint, die Strompreise müssten steigen, dann liegt es allein daran, dass man für diesen überflüssigen Stromtrassenbau von Offshore-Windanlagen in der Nordsee nach Süddeutschland, die vollkommen überflüssig sind und der dezentralen Energiewende im Weg stehen, dass man hier wieder den Großkonzernen das Geld in die Tasche schieben will. Man will jetzt auf der einen Seite einige Atomkraftwerke stilllegen und als Gegenleistung den Konzernen neue Profite über Verbundstromtrassen und Offshore-Windenergieanlagen zuschanzen, zu Lasten ärmerer Bevölkerungsschichten, die dann dafür höhere Energiepreise zahlen sollen, was sie nicht können. Das ist genau die Problematik. Nun, der umgekehrte Weg, der richtige Weg ist, dass man die Finanzkraft in den Kommunen belassen muss. Dann führt das vor Ort zu mehr Arbeitsplätzen. Es führt dazu, dass die Kommunen wieder Geld haben, um die ganzen öffentlichen Belange finanzieren zu können. Es ist eine Tatsache, dass in Deutschland Kommunen, die auf erneuerbare Energien setzen, schwarze Zahlen schreiben. Haushaltsdefizite findet man in Kommunen, die auf die eigene Energieversorgung verzichten und den Strom von der Atomindustrie beziehen. Das ist die Grundproblematik. Und wollen wir eine sozial orientierte Energiepolitik, dann heißt das, dass man hier diesen dezentralen Weg weitergehen muss und hier natürlich auch aufpassen muss, dass Unternehmen keine exorbitanten Gewinne meinen, realisieren zu müssen, sondern dass die Sache im Rahmen bleibt, dass die wesentlichen Träger dieser Energiewende die Kommunen wieder werden, Stadtwerke, Bürgersolaranlagen, dass die Bevölkerung und auch Menschen mit wenigen, mit geringen Einkommen sich mit geringen Beträgen beteiligen an Bürgersolaranlagen beispielsweise und dann ihren kleinen Gewinn auch daraus erzielen können.